Mückes Mikromedizin. Der Audiosnake, der schlau macht. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mückes Mikromedizin. Oder ich muss eigentlich sagen, guten Morgen, lieber Martin, weil es ist echt früh.
Guten Morgen, lieber Daniel.
Ah, ich liebe es, wie du mich mit dieser Welle guter Laune überrollst, wo ich hier schon um 6.30 Uhr in meinem Urlaub aufstehen muss und mich hier von irgendwelchen Bauarbeitern, die im Nachbargebäude die Wand abreißen, nerven lassen muss. Mhm. Ich wünschte, ich wäre etwas resilienter.
Ja, das wünsche ich mir manchmal auch.
Dieser blöde alte Satz, was dich nicht umbringt, macht dich stärker, ne? Ja, in Anbetracht einer gebeutelten Welt, in der wir uns ja leider offensichtlich gerade befinden, wirkt dieser Satz, diese Binsenweisheit ja ziemlich aus der Zeit gefallen. Aber sie klingt doch in meinem Ohr dann auch nach. Was braucht es denn eigentlich, um sich gewappnet zu fühlen, mit allem klarzukommen, was nicht schön und leicht ist und wo finden wir es? Darüber würde ich gerne heute mit dir reden in dieser Folge. Es geht um das Thema Resilienz. Was ist Resilienz, lieber Martin?
Also der Begriff Resilienz, den findest du ja in verschiedenen Bereichen wieder. Schaut man in die Naturwissenschaften, zum Beispiel im Bereich der Physik, dann beschreibt Resilienz die Fähigkeit eines Stoffes, nach extremem Druck von äußeren Reizen wieder in seine alte Form zurückzukommen und die alte Beschaffenheit zurückzufinden.
Wie nach einem Wochenende voller Chips und Schokolade und dass man dann wieder mit Sport und hartem Selbstkasteien sich in die Form zurückbringt, ja?
Ja, ein schönes Bild, aber du kannst dir auch einfach ein Gummi vorstellen.
Okay.
Das wäre vielleicht einfacher. Also das geht ja auch nach externen Reizen, also wenn du es auseinanderziehst oder drückst, wieder in seine alte Form zurück.
Okay,
ja, und
verstehe.
So kann man sich halt auch dieses Thema der Resilienz oder dieses Wort Resilienz vorstellen. Mhm. Und wenn man in den Bereich zum Beispiel der Umweltforschung guckt, ein gestörtes Ökosystem, das wieder in den ursprünglichen Zustand zurückkehrt, das wäre zum Beispiel auch resilient.
Das klingt nach einer guten Idee. Das brauchen wir, glaube ich, gerade momentan auch ganz dringend. Jetzt leitet sich ja Resilienz, weiß ich natürlich als alter Lateiner, vom Wort resilire ab, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Und das bedeutet ja, glaube ich, so viel wie
abprallen oder zurückspringen.
Ja, genau. Da sind wir beim Gummiball eigentlich im Prinzip. Das kann man sich als Eselsbrücke ganz gut merken. Seit wann reden wir denn eigentlich über Resilienz? Weil seit ein paar Jahren habe ich das Gefühl, es ist ja in aller Munde. Irgendwie permanent werden irgendwelche Bestseller geschrieben. Man redet darüber, wie man resilienter werden kann, wie man seine Kinder zur Resilienz erzieht. Seit wann gibt es den Begriff?
Also wenn man es beispielsweise auf den Bereich der psychischen Gesundheit bezieht, dann ist der Begriff so seit den 70er Jahren gebräuchlich. Mhm. Also das 1970, ne? Muss ja jetzt auch mal aufpassen.
Ja, und ich meine, selbst die Bundesregierung ist ja der Meinung, dass das gesamte Land resilienter werden müsste. Also kommen wir an der Resilienz ja überhaupt nicht mehr vorbei, ne? Aber wie definierst du denn eigentlich Resilienz jetzt mal abseits von Ökosystemen und von Gummibällen?
Also wenn wir es jetzt auf uns beziehen oder auf Menschen beziehen, dann ist das die Fähigkeit, mit Krisen oder mit einem Trauma besser umgehen zu können und die eigenen Ressourcen zu nutzen und so starke Ressourcen auch zu haben, um mit diesen Krisen oder mit diesen Traumata umzugehen.
Also auch ohne Beeinträchtigung praktisch aus einer Krise hervorzugehen, ne?
Genau.
So wie Phönix aus der Asche.
Die prallt quasi, um wieder bei diesem Thema Gummi zu bleiben, an dir ab.
Das ist wirklich ein gutes Bild, das werde ich mir immer einprägen. Einfach gesagt kann man doch vielleicht festhalten, dass man von einer psychischen Widerstandsfähigkeit redet, wenn man von Resilienz spricht, richtig?
Ja, genau. Mhm. Und resiliente Menschen kommen eher gestärkt aus solchen Situationen, also aus schwierigen Phasen. Oder wir haben ja gerade über Traumata oder Krisen gesprochen. Mhm. Und jetzt stell dir das vor, dass es ähnlich wie unser Immunsystem, was uns ja vor Krankheiten schützt, so bietet die Resilienz unserer Psyche einen entsprechenden Schutz vor Stress oder stressigen Situationen.
Und wie war das früher? Warum ist das jetzt so eine relativ moderne Erkenntnis? Also 1970, gut, das sind jetzt auch über 50 Jahre, aber das ist ja jetzt in der Medizin kein ganzes Zeitalter, sage ich mal, ne?
Ja, also man sagt so bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts, dass man davon ausgegangen ist, dass sich die Menschen mit dieser Kompetenz aufteilen. Also entweder man ist resilient oder man ist eben nicht resilient, ne? Mhm. Und in dem Fall bewältigt man dann Krisen viel schwerer und zwar festgelegt auf die gesamte Lebensdauer.
Was hat sich dann geändert? Also wie wurde da die Sicht auf dieses Thema beeinflusst? Von wem?
Naja gut, das ist ja dann auch in den Bereich der Forschung übergegangen. Also man hat sich mit dem Thema intensiver auch auseinandergesetzt. Mhm. Und es gab dann auch erste Langzeitstudien. Ein Beispiel ist die Langzeitstudie der amerikanischen Psychologin Emmy Werner aus dem Jahr 1971. Und die belegte in ihrer Studie, dass Resilienz vor allen Dingen dynamisch und fortwährend ist. Und es auch Faktoren gibt, die diese beeinflussen können, also die Resilienz beeinflussen können. Mhm. Und Frau Werner oder Emmy Werner begleitete mit ihrer Forschung auf der hawaiianischen Insel Kauai fast 700 Kinder. Das musst du dir mal vorstellen, das ist eine Riesenstudie gewesen.
Wow, okay.
Bis ins junge Erwachsenenalter. Und die ist quasi auch so eine Art Pionierin auf dem Gebiet der Resilienzforschung.
Okay.
Und wenn man sich die Studie nochmal anguckt, alle Kinder, die sie da begleitete, waren im Jahr 1955 geboren und waren vor allen Dingen auch aus schwierigen Verhältnissen.
Wie man heute sagt, prekären Verhältnissen. Mhm. Also das heißt, die kamen aus wahrscheinlich armen Familien oder was gab es da für Faktoren?
Also ich weiß nur, dass die Studie dann aussagt, dass sich die Kinder oder ein Drittel dieser Kinder trotz Armut in der Familie und Komplikationen bei der Geburt oder sozialen Nachteilen oder auch schlechter Gesundheit positiv entwickelten. Und da kannst du dann sagen, ein Drittel der Kinder, die da untersucht waren, waren eben resilient.
Was hat sie daraus für Schlüsse gezogen?
Ja, sie hat dann die Hypothese aufgestellt, dass das vor allen Dingen auf genetischen, aber auch auf epigenetischen Grundlagen fußt.
Kannst du noch mal ganz kurz den Unterschied einmal klar machen zwischen genetisch und epigenetisch?
Das eine ist halt Grundlage, die du mitbringst, also die genetische Ursache. Mhm. Und das andere ist, was halt extern quasi auf dich einfließt, also ob das jetzt Umweltaspekte sind oder Erziehungsaspekte. Mhm. Alles, was so nicht mit der Genetik selber zusammenhängt, aber dich trotzdem in der Entwicklung beeinflusst, also die Epigenetik. Ne?
Also auch unsere Bindung zu anderen Menschen, zu unseren Eltern, zu Familie und Freunden oder unser Netzwerk, wenn man so will. Ne?
Ja, und alles, was sich so drumherum entwickelt, mit dem du in Kontakt quasi kommst. Ne?
Kann man dann auf Grundlage dieses epigenetischen Faktors auch festhalten, dass es nie zu spät ist, etwas für seine mentale Gesundheit zu tun und auch seine Resilienz zu stärken?
Kann man quasi auch aus dieser Studie so ableiten, ja.
Okay, aber das ist dennoch, also wenn ich mich mit dem Thema so auseinandersetze, manchmal auch so ein ziemlich schmaler Grat zwischen der Stärkung dieser eigenen Resilienz und auch dem selbst auferlegten Druck, immer tiefer in diese Selbstoptimierung einzusteigen. Also da muss man auch so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen manchmal, habe ich das Gefühl, weil viele Leute drehen dann ja auch so richtig ab und gehen dann in so ein Life-Hacking und Biohacking und dann kreist ja ein ganzes Leben eigentlich nur noch darum. Da muss man auch so ein bisschen vorwarnen, glaube ich, dass man das auch in einem angemessenen Umfang betreibt, das Thema. Ne? Mhm. Sag mal, die zweite Frage, die mich umtreibt, wie resilient sind Kinder von Natur aus?
Man weiß ja, dass die Fähigkeit zur Resilienz eben nicht nur in den Genen liegt und man sich quasi nicht nur dem Schicksal dann einfach hingeben muss oder auch als Kind dann einfach annehmen kann, okay, ich kann mich da jetzt gar nicht mehr weiterentwickeln, weil ich bin einfach so in der Veranlagung, sondern da gibt es einen entsprechenden Spielraum und der kann aber natürlich je nach Individualität kleiner oder größer sein. Das muss man schon sagen. Mhm. Klar ist aber eine sichere Bindung zwischen Kind und Erwachsenen ist einfach das entsprechende Fundament für eine gute Beziehung und ist enorm wichtig, um auch die Resilienz zu festigen und weiter auszubauen.
Wann beginnt das denn, wann wird dieses Fundament gelegt oder gegossen? Ja. Kindheit, frühe Kindheit wahrscheinlich, ne?
Naja, eher schon davor. Also das beginnt wohl bereits in der Schwangerschaft.
Okay.
Und da spielen scheinbar auch epigenetische Faktoren schon eine entsprechende Rolle.
Also das heißt, dass ich zum Beispiel massiver Stress dann auch auf ein Ungeborenes übertragen kann.
Genau. Ja, das führt dann halt einfach auch dazu, dass man dem Baby, dem Ungeborenen auch ein entsprechendes Gefühl von Sicherheit vermittelt. Deswegen ist es halt auch wichtig, auch in der Schwangerschaft entsprechend wenig Stress ausgesetzt zu sein.
Weil ich glaube, Babys haben ja auch einfach noch nicht die Fähigkeit, Stress selbst zu regulieren. Ne? Das heißt, da muss man ihnen dann dabei natürlich auch helfen und die entsprechenden äußeren Umstände auch schaffen.
Genau, das spielt vor allen Dingen auch Berührung, Empathie, Wertschätzung auch eine Rolle.
Nähe.
Ja, Nähe. Das sind alles Faktoren, die halt auch zu einer deutlich besseren Resilienz führen können. Ja, und jetzt kommen wir vielleicht nochmal zurück zu dem Thema Stress. Also Stress ist ja nicht nur schlecht. Also wenn man jetzt nicht so einer Dauerbefeuerung ausgesetzt ist, ist es ja auch ein wichtiger Faktor, um die eigene Regulierung ja so gut leveln zu können. Ne?
Ja.
Ne, Beispiel Grundschule.
Oh ja, kenne ich.
Also nimmt man dem Kind zu viel ab in der Grundschule, auch vielleicht aus guter Absicht, dann kommt ein Kind nur selten oder gar nicht in die Selbstwirksamkeit, was ja einfach ein wirklich wichtiger Resilienzfaktor ist.
Mhm. Und wahrscheinlich auch die Akzeptanz. Also ne, wenn ein Kind das Gefühl hat, dass die Bindung nicht gefährdet wird, auch wenn man mal Mist gebaut hat, dann könnte ich mir vorstellen, dass dieses Verhalten natürlich auch die Resilienz stärkt und eine gute, stabile Basis fürs weitere Leben damit schafft, oder?
Ganz genau. Mhm. Vielleicht nochmal medizinisch ausgedrückt, fördern kurze Stressphasen die Ausschüttung von bestimmten Proteinen und das regt das zentrale Nervensystem an. Ne? Also deswegen ist auch Sport oder eine kalte Dusche ein...
Wie ein Dauerbrenner eigentlich, ne?
Ja, kann man sagen. Oder eine Empfehlung für den langzeitlichen Stressabbau, ne?
Und sag mal, wann wird denn Stress zu einer, also diese Stressimpulse, wann werden die denn wirklich zu einer Belastung?
Also du meinst, ja gut, das ist halt dieses Thema Dauerbefeuerung, haben wir ja vorhin schon mal drüber gesprochen.
Also chronische Belastung eigentlich, ne?
Genau. Also stell dir vor, ein Kind, das in der Schule immer so Mobbing-Attacken erfährt, ne? Das macht vielleicht auch zu Hause. Und dass vielleicht auch zu Hause keine auffangende Bindung erfährt, da werden dann diese Regulationsmechanismen im Gehirn einfach gestört.
Und das bedeutet?
Das bedeutet einfach, dass diese Resilienz nicht besteht und es kann im schlimmsten Fall auch dazu führen, dass die Kinder dann auch krank werden, ne? Also chronischer Stress verringert sogar die Bildung neuer Nervenzellen, also kann die Kommandozentrale quasi nicht mehr richtig einschätzen, wie groß der Stress nun wirklich ist. Ja.
Okay, also das heißt, auch da bestimmt diese frühe Prägung, wie psychisch gesund wir uns entwickeln können als Menschen, ne?
Ganz genau, ja.
Jetzt habe ich gelesen, dass es noch ein weiteres Forschungsergebnis gibt aus Augsburg. Das Institut für Generationsforschung hat da nämlich wiederum in einer umfangreichen Studie dargestellt, dass Kinder von heute so unglücklich sind wie nie zuvor. Das ist eine sehr alarmierende, ja, Information. Woran liegen denn da eigentlich die Gründe? Hast du da Informationen?
Naja, die Gründe liegen wohl darin, dass die sogenannte Generation Alpha, das ist schon alles vorbei, ne? Fängt scheinbar wieder von vorne an. Das ist quasi die Generation oder die Kinder, die ab 2010 geboren wurden.
Okay.
Und die bekommen einfach viel zu viel von den Eltern abgenommen.
Mhm.
Also sagt die Studie.
Mhm.
Und dadurch ist die Frustrationstoleranz sehr gering.
Also das heißt auch wirklich in so kleinen alltäglichen Situationen wie zum Beispiel einem Streit zwischen Geschwistern, kennst du ganz gut, glaube ich, ne?
Mhm, habe ich sich hier immer.
Auch das Thema Langeweile, ne? Das habe ich auch manchmal, kriege ich das mit, wie offensichtlich bedrückend Langeweile empfunden werden kann von Kindern. Wo man ja doch eigentlich sagt, dass Langeweile eigentlich super ist, weil aus Langeweile Kreativität entsteht und man dann anfängt einfach auf Ideen zu kommen, was Spiel angeht, auf die man sonst gar nicht kommen würde. Ne?
Aber diese Generation scheint damit nicht gut umgehen zu können und das entwickelt sich dann weiter in Frust.
Weil diese Selbstwirksamkeit, über die wir schon sprachen, sich nicht einstellt und das entzieht dann wahrscheinlich der Resilienz tatsächlich auch den Nährboden. Ne?
Ganz genau, ja.
Martin, alle guten Dinge sind drei. Frage 3. Wir haben jetzt erfahren, dass wir in unserer Resilienz bestärkt werden, wenn wir uns selbst gut einschätzen können, selbstwirksam sind, unsere Gefühle zulassen und regulieren können, wenn wir sichere Bindungen erfahren, als Kinder zu unseren Eltern und natürlich auch zum Rest der Familie, später auch zu Freunden oder Partnern und einen Sinn sehen, vor allen Dingen in dem, was wir tun oder wie wir leben. Wie sieht es denn aber mit dem unveränderlichen Teil unserer DNA aus? Ist Resilienz messbar? Respektive, dritte Frage, wie wichtig sind unsere Gene bezüglich der Resilienz? Also nicht die Epigenetik, sondern das, was wir sozusagen, was in unserem Betriebssystem festgeschrieben ist. Genau.
Ja.
Im Quellcode.
Das ist ein ganz interessantes Thema und da kann man quasi auch auf ein ganz interessantes Institut in Mainz hinweisen, das sogenannte Leibniz-Institut für Resilienzforschung. Mhm. Und hier widmen sich Wissenschaftler seit dem Jahr 2014 der Erforschung der Resilienz auf neurowissenschaftlicher Ebene.
Okay.
Das Forschungsinstitut ist in Europa das erste seiner Art.
Okay, cool.
Ja.
Mhm. Und was genau erforscht das und was kommt dabei raus?
Also die beschäftigen sich auch mit Zwillingsstudien und die verweisen zum Beispiel darauf, dass Resilienz zu 30-50% genetisch verankert sind.
Wie kann man sich das vorstellen? Das heißt, man hat ein Zwillingspaar und man setzt diese Zwillinge unterschiedlichen Reizen aus?
Genau, anderen epigenetischen Reizen aus. Und okay. Dann kann man halt gucken, was bleibt gleich, wie entwickeln die sich. Und ja, das ist halt ganz interessant in der Wissenschaft, diese Zwillingsstudien, weil man da
extrem interessant, ja.
Sehr viel noch herausfinden kann. Ne?
Aha. Und sag mal, diese Gene, kann man die lokalisieren? Welche Mechanismen wirken da in der DNA?
Ja, das hat man halt auch versucht herauszufinden und da kann man sich zum Beispiel eine Studie aus 2019 angucken. Hier haben Wissenschaftlerinnen unterschiedliche Resilienzgene angeschaut, unter anderem 5-HTT, also 5-Hydroxytryptamin-Transporter haben die sich angeguckt.
Oder? Das ist unglaublich, dass du diese Worte so aussprechen kannst. Okay, kannst du es noch einmal sagen? Ich will, dass du einen Fehler machst.
5-Hydroxytryptamin-Transporter.
Wow, okay.
Und dieses Gen ist dafür verantwortlich, dass Glückshormone wie Serotonin transportiert werden können, beziehungsweise dass der Transport reguliert werden kann.
Mhm.
Und das Gen gibt es in einer kurzen und einer eher langen Variante. Vereinfacht gesagt haben die meisten Menschen das Gen in einer langen Variante.
Mhm.
Und ja, das ist ja gut, ne? Die Leute kann man auch beglückwünschen, denn dann verfügt das Gehirn über mehr Botenstoffe, die vor allen Dingen dann auch die stressigen Situationen schneller ausbalancieren können. Und man kann dann quasi sagen, diese Menschen sind eher resilienter.
Das ist ganz lustig, weil wenn du das sagst, also dass es lange Gene gibt, das heißt ja im Umkehrschluss, dass die mit den kürzeren Genen schneller gestresst sind, oder? Oder anders mit Stress umgehen.
Wir haben quasi eine kürzere Zündschnur.
Genau daran habe ich gedacht. Witzig, ja, okay. Ja. Interessant. Was gibt es noch? Was spielt sich noch ab in unserer Doppelhelix?
Ja, und dann gibt es zum Beispiel das sogenannte MAO-A-Enzym, also die Monoaminooxidase A.
Mhm.
Die scheint auch eine entsprechende Rolle zu spielen, insbesondere was die psychische Widerstandsfähigkeit angeht.
Mhm.
Und eine Variante des MAO-A-Gens steht zum Beispiel in Zusammenhang mit dem aggressiven Verhalten.
Okay.
Ne? Und dieses Gen steuert das Enzym, welches vor allen Dingen die Botenstoffe Noradrenalin und auch das Serotonin abbaut.
Mhm.
Und wird das nicht entsprechend reguliert, kommt es dann zu einem Überschuss dieses Hormons im Gehirn.
Und dann verwandelt man sich in Hulk.
Ja, so ungefähr.
Okay. Ich gehe mal davon aus, dass die neurobiologische Forschung da ja auch noch am Anfang steht, relativ weit. Ne?
Mhm.
Also, dass da auch weiterhin die Suche nach Antworten weitergehen wird, hinsichtlich der genetischen Ursachen und Zusammenhänge.
Ja.
Es gibt ja sicherlich 1000 weitere Gene, die auch im Zusammenhang mit der Resilienz stehen, oder?
Genau. Also man kann sagen, es gibt also nicht nur eine Veranlagung im Gehirn, die eine Aussage über die Resilienz trifft, sondern viele Dinge spielen hier eine Rolle, viele Gene spielen eine Rolle.
Mhm.
Und ja.
Gibt es denn irgendwas, was wirklich so schreit, ich bin resilienter als ihr? Also kann man Resilienz irgendwie zum Beispiel auch am Gehirn, zum Beispiel jetzt in einem MRT oder so, kann man das erkennen?
Naja, also man kann Resilienz insofern am Gehirn ablesen, da man zum Beispiel bei resilienten Menschen einen größeren Hippocampus findet.
Okay.
Also ein Areal im Gehirn, das deutlich vergrößert darstellbar ist in der Bildgebung, ne? Und dieser Bereich Hippocampus, das ist der Bereich des Gehirns, der vor allen Dingen für das Erinnerungsvermögen verantwortlich ist.
Ah, okay. Auch das lässt einen Rückschluss darauf zu, dass praktisch der Speicher mit Erfahrungen eine wichtige Rolle spielt. Also, dass man bestimmte Muster erkennt und dann entsprechend sein Verhalten anpassen kann wahrscheinlich, ne?
Genau, ja. Das würde mich bei dir mal interessieren. Also, wir legen dich irgendwann mal hier bei uns in so ein Forschungs-MRT und gucken uns mal deinen Hippocampus an und guck mal, wie groß der ist.
Ja, da bin ich mir sicher, dass dir das Freude machen würde, mich da so wie E.T. irgendwie am besten auch nochmal direkt invasiv einfach die Schädeldecke aufmachen, ne?
Ja, genau.
Also mein Fazit ist doch eigentlich, dass es ein sehr komplexes Zusammenspiel gibt aus vererbten Anlagen, also den genetischen Faktoren und den epigenetischen, das hast du mir gerade vorhin so ganz toll erklärt, den äußerlichen und sozialen Einflüssen.
Genau, man kann ja vielleicht das, um das nochmal zu wiederholen, wir haben ja gesagt, diese Zwillingsstudien, auf die wir vorhin eingegangen sind, zeigen ja, dass Resilienz zu 30-50% genetisch verankert sind und alles andere aber epigenetische Faktoren wahrscheinlich sind.
Okay. So, dann werde ich mich jetzt mal weiter in Resilienz üben und mich bemühen, hier nicht aus der Pyjama-Hose zu springen, weil diese Handwerker hier drüben randalieren. Und dann wird es ganz entspannt mir eine Tasse Tee machen, Martin.
Ja, und ich wünsche dir viel Spaß in Hamburg.
Mhm.
Sei resilient.
Danke dir, mein Lieber.
Lass dich nicht auf die Palme bringen.
Ja.
Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht.
Alles klar, mein Lieber. Pass auf dich auf und ja. Lange Zündschnur, immer dran denken, ne? Nicht aufregen.
Danke, mach ich. Ciao.
Ciao, ciao, bis bald. Tschüss.
Sie hörten Mückes Mikromedizin, eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.